Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und bei mir in der Leitung ist schon Florian Scherz. Hallo Florian.
Hallo allerseits.
Heute hört ihr den versprochenen zweiten Teil des Podcasts vom Freitag und damit dürfen wir jetzt auch lüften, was das dritte Thema oder für euch eigentlich heute das Hauptthema ist. Florian, du warst am letzten Donnerstag bei Nintendo und konntest ein Spiel spielen.
Ja, und zwar ein ganz besonderes Spiel, das auch jetzt bald herauskommt, wenn ihr das hört. Es sind eigentlich nur noch 3 Wochen und dann erscheint The Legend of Zelda Echoes of Wisdom.
Also das erste offizielle Zelda mit Zelda.
Das stimmt, man soll es
als spielbare Figur.
Ja, also irgendwie natürlich ganz spannend. Dieses Echoes of Wisdom ist natürlich ein Riesenstilbruch. Also ich meine, es gab ja schon Zelda-Spiele, wo man Zelda gespielt hat, aber über die breiten wir sicherheitshalber jetzt den Mantel des Schweigens, weil das waren ja keine Nintendo-Spiele und sie waren leider alle ganz, ganz furchtbar. Aber das ist jetzt das offizielle Spiel wirklich von Nintendo, von den Zelda-Machern unter der Produktion von Eiji Aonuma, der ja die Leitung von Zelda übernommen hat und der bringt uns ein Spiel, wo wir Zelda spielen dürfen.
Für alle Jüngeren, die da zuhorchen, von was der Florian da gesprochen hat, es gab 3 Zelda-Spiele auf den CDI und viel mehr wollen wir da jetzt gar nicht ausführen, weil da können wir alleine Stunden drüber schimpfen über die Spiele oder
ich
auch erzählen.
Das haben wieder. Wir schon.
Ich glaube, das haben wir
in den Archiven,
wo die größten Flops oder so war das. Ne?
Ja, irgendwie
so,
ja.
Egal, auf alle Fälle gab es Spiele. Es waren 2 wirklich, glaube ich, ganz furchtbar. 1 war erträglich, ja. Aber ja, mehr brauchen wir gar nicht drüber sagen. Es waren keine offiziellen Kanon-Zelda-Spiele auf alle Fälle. Es war eine wüste Parallelwelt. Das ist aber jetzt ein offizielles Zelda-Spiel und damit auch das erste neue 2D-Zelda seit Triforce Heroes von 2015. Also es ist schon eine Zeit her, dass wir ein neues Nicht-3D-Zelda bekommen haben.
Ja, und vielleicht jetzt gleich für alle, die so wie ich ein bisschen ein Problem haben mit der neuen Richtung von Zelda. Es ist vielleicht das klassischste Zelda, das ich spielen konnte. Jetzt natürlich mit Abweichungen, weil Zelda sich völlig anders spielt. Eigentlich seit wir Link Between Worlds gesehen haben. Also es ist wirklich ein klassisches Zelda mit einem anderen Gameplay. Also es wird wahrscheinlich wieder so ein Punkt sein, wo manche sagen, damit kann ich gar nicht. Und andere werden sagen, wow, eigentlich wünsche ich mir, dass die normale Zelda-Reihe mit Link in der Hauptrolle wieder dorthin gehen würde, wo das hingeht.
Du konntest am Donnerstag auf alle Fälle spielen. Wie lange konntest du das Spiel spielen?
Ich habe knapp über 1 Stunde gespielt. Mhm. Das war circa der Anfang. Also wir haben diese Intro-Sequenz ausgelassen und direkt dort angefangen, wo das Spiel auch euch den Controller in die Hand drückt und sagt, so, und jetzt spielt selber. Und ich habe gespielt, und das ist jetzt das erste Buzzword für alle, die eben auf klassisches Zelda warten, bis zum Ende des ersten Dungeons.
Also keine Angst, wir werden auch jetzt keine großen Spoiler hier im Podcast erzählen. Also alle, die sagen, ich will nichts über das neue Zelda wissen, ich schaue mir auch nicht mal einen Trailer an. Ja, klar, wir erzählen euch jetzt schon ein bisschen, was euch erwartet, aber wir werden euch jetzt keine Puzzles verraten oder was auch immer, ja, sondern wir reden einfach vor allem über das Spielgefühl. Ich glaube, das ist das Entscheidende auch, was für alle hier wichtig ist. Wir haben ja die Trailer gesehen, wir wissen, dass Link verhindert ist, sage ich jetzt einmal, und Zelda hier einspringen muss. Wie ist jetzt, wenn man reinkommt, den Controller in die Hand nimmt, ja, vor allem wenn man Zelda-Fan ist, so wie du, ja, so ziemlich jeder Zelda gespielt hat, ja, wie fühlt sich das neue Zelda jetzt dann an?
Also es fühlt sich im ersten Moment sowohl vertraut als auch nicht an. Also vertraut fühlt es sich vor allem an, weil der Look natürlich sich ganz stark am Link's Awakening Remake orientiert. Also das war ja dieser Plastilin verspielte Look. Genau der ist wieder da. Es hat genau dieselbe Perspektive und damit fühlt man sich eigentlich sofort wieder daheim, weil es einfach ausschaut wie diese klassischen Zeldas. Und dann nimmt man eben den Controller in die Hand und stellt fest, naja, ganz so stimmt das auch nicht, weil das Gameplay ist ein völlig anderes. Man hat offensichtlich sich gedacht, naja, Zelda ist ein Mädchen, die wollen wir jetzt nicht so viel kämpfen sehen. Und deshalb hat man eine ganz andere Fähigkeit in die Hand gedrückt. Die Zelda wird nämlich wieder mal begleitet von einer Fee, also so wie Navi bei Link und so weiter. Kennen wir das ja immer wieder, dass da die Feen kamen. Diesmal ist es eine Fee namens Tri, Und Zelda hat auch einen magischen Stab, den Tri-Stab. Das ist genau übrigens so ein Punkt, wo ich jetzt auch nicht weiß, wo sie den her hat, weil das ist diesen Teil haben wir übersprungen. Also sie hat, wenn man das Spiel beginnt, schon diesen Tri-Stab. Und dieser Tri-Stab hat eine ganz besondere Eigenschaft. Sie kann damit Gegenstände sich merken und dann ein Echo davon später abrufen. Das heißt, man findet zum Beispiel eine Kiste oder einen Tisch und sagt, hey, ich will mir dieses Echo merken. Und dann landet das in einem riesigen Inventar. Und das wird, ich kann mir schon vorstellen, wie riesig das wird, weil das ist schon in dieser ersten Stunde ziemlich, ziemlich groß geworden. Und danach kann ich dieses Item wieder auswählen und sagen, hey, ich brauche jetzt an dieser Stelle einen Tisch, ich brauche an dieser Stelle ein Bett, ich brauche an dieser Stelle einen Topf. Und den kann ich dann rufen. Und das hilft mir, meine Aufgaben, meine Rätsel zu lösen. Also der Fokus ist ganz, ganz stark auf Rätsel lösen. Mit ein paar Ausnahmen, die dann eigentlich fast schon verwirrend sind, weil es gab eine Sequenz ziemlich gleich am Anfang. Da muss man, ohne jetzt irgendwie in die Story hineinzugehen, man muss aus dem Keller von Hyrule Castle raus. Und da gibt's halt Wachen, die verfolgen dich. Und irgendwie, davor hat man halt gelernt, ja, ich muss da irgendwie Kisten stapeln oder irgendwie so Dinge aufeinander setzen. Dann kann ich raus und kann so Spalten nutzen und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, keine Details hier. Und dann kommt man zur ersten Wache und denkt sich, ah, dem muss ich jetzt sicher irgendwas in den Weg stellen. Aber das ist gar nicht die Lösung. Manchmal ist die Lösung auch wirklich einfach, ein bisschen die Umgebung zu nutzen und auszuweichen. Und wir waren zu zweit in dieser Session, also eine zweite Journalistenkollegin dort. Und wir sind beide an der Stelle gehängt, weil wir uns gedacht haben, hoppla, wir müssen das jetzt als Puzzle lösen. Und eigentlich war die Lösung vielmehr etwas, was wir von Link kennen würden. Aber ja, da hat der Lukas auch sehr schnell eingegriffen. Also es war ja den Lukas von Nintendo, schöne Grüße, den kennen wir natürlich auch schon von vielen Auftritten hier. Der hat dann auch sofort gesagt, da müsst ihr vorsichtig sein, da darf man nicht drauf reinfallen. Nicht alles ist ein Puzzle. Und manches muss man halt ganz anders lösen, als man vielleicht denkt.
Sehr fein. Ja. Nach deinen ersten Ausführungen wollte ich hier sagen, es ist auf alle Fälle puzzellastig, also sehr rätsellastig und eher auch so ein Adventure mit viel Knobeleinlagen.
Ganz genau. Also gerade am Anfang ist es natürlich so, dass es relativ kontrolliert ist, wo man dann irgendwann einmal lernt, wenn es irgendwo hinaufgeht und man muss über eine Spalte hinweg, dann muss man sich vorher ein paar Topfpflanzen hinstellen oder man nutzt tatsächlich, das ist eines der witzigsten Bilder, die man sich vorstellen kann, man benutzt Betten, um eine Brücke zu bauen. Man muss halt immer ein bisschen herausfinden, wie es geht. Die einfachen Sachen, die man wirklich braucht zum Vorankommen, sind bis jetzt relativ leicht gewesen. Wo es immer so ein bisschen kniffliger wurde, war, wenn es darum geht, da kriege ich jetzt ein Herzteil, da kriege ich jetzt irgendwas, was ich sonst vielleicht nicht kriegen würde. Da waren die Rätsel dann plötzlich schon so, dass man sich überlegt hat, so, wie geht das jetzt? Wie kann ich das lösen? Wo man dann schon auch mit Höhe spielen muss oder mit welchen Gegenstand nehme ich jetzt wirklich genau? Und das ist vielleicht schon das, wo man am meisten die Breath of the Wild-Schule merkt. Weil egal wie klassisch das Spiel ausschaut, egal wie klassisch sich manche Teile der Formel anfühlen, was sie schon auch gemacht haben, und darum habe ich das auch mit der zweiten Journalistin erwähnt, ist, dass das Spiel in vielerlei Hinsicht offen ist. Es gibt nicht, also meistens gibt es nicht nur eine Lösung, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Problem anzugehen. Und das war sehr interessant zu beobachten, weil wir manche Sachen völlig anders gelöst haben oder auch uns andere Sachen geholt haben und dann trotzdem im Endeffekt relativ gleich schnell waren. Das war ganz interessant zu beobachten, weil es gab so einen Punkt, da ich mir dachte, boah, jetzt bin ich ungefähr 10 Minuten vor ihr. Nur sie hat die Zeit genutzt, um sich was anderes zu holen, was ihr dann nachher so sehr geholfen hat, dass sie dann wieder aufgeholt hat. Und am Schluss waren wir wirklich fast gleichzeitig mit diesem Abschnitt, den wir spielen durften, fertig. Also es gibt schon eine gewisse Offenheit. Und das war ja auch das, was der Eiji Aonuma gesagt hat. Er kann sich schon vorstellen, dass man wieder ein bisschen klassischeres Zelda macht. Aber was er sich nicht vorstellen kann, ist, dass man zurückgeht zu, es gibt nur eine Lösung und ihr dürft nicht kreativ sein. Und ich glaube, das ist jetzt dieses Spiel, das wir da sehen. Das ist in vielerlei Hinsicht klassischer. Aber es ist gleichzeitig so, dass man sagen kann, man kann es auf verschiedene Arten lösen und man kann seine Fähigkeiten da einfach unterschiedlich einsetzen. Es war auch zum Beispiel so, auch da jetzt kein Spoiler, aber beim letzten Bosskampf, da ist der Lukas dann zu mir hingekommen und hat gesagt, du hast gerade eine Fähigkeit eingesetzt, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass du die verwenden kannst, aber die funktioniert auch. Also das ist wirklich lustig zum Beobachten.
Ja, vor allem, da habe ich schon gedacht, wie du erzählt hast, dass du so ein großes Inventar hast, das halt wahrscheinlich oftmals viele Lösungswege geben wird und dass das wahrscheinlich der große Pluspunkt dann am Ende ist, wo sich dieses Zelda halt dann von anderen abhebt, vor allem im 2D-Bereich.
Ja, definitiv. Also das Inventar, wie gesagt, das war so schnell voll. Es ist schon so designt, dass man sich die Wege ein bisschen einkürzen kann. Also es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, ich habe jetzt vor 3 Dungeons den Topf vergessen und den brauche ich jetzt unbedingt, sondern sie schauen schon, dass die Sachen, die du unbedingt brauchst, um ein Rätsel zu lösen, in der Nähe sind. Es gibt natürlich auch genug Dinge, die tauchen immer wieder auf, aber natürlich, wer Zeit investiert und sich die passenden Sachen holt, der hat dann nachher vielleicht einen Vorteil, der sich später ausnutzt. Das gilt auch, und da kommen wir vielleicht zum zweiten Punkt, es gibt natürlich Kämpfe. Und die Kämpfe funktionieren hier über weite Strecken so, dass Zelda nicht selbst kämpft, sondern kämpfen lässt. Und das heißt, wenn man auf einen Gegner trifft und wenn man den besiegt, dann kann man sich von dem auch ein Echo ziehen. Also das heißt, der landet dann genauso ins Inventar und den kann ich dann genauso hervorbeschwören. Das heißt zum Beispiel, ich besiege eine Fledermaus, die klassischen Keys. Danach kann ich sie mir merken und kann mir meine kleine Fledermausarmee holen. Und die kann ich dann wieder in den Kampf schicken. Also das so funktioniert das Kämpfen über weite Strecken.
Zelda als Nekromant.
Ja, entweder als Necromant oder so als klassischer Hunter auf gewisse Art und Weise. Aber ja, nachdem man die toten Wesen einsammelt, ja, kann man auch sagen Necromant dazu. Es gibt immer ein Limit, das muss man dazu sagen. Trier kann am Anfang, also da sieht man so 3 Pfeile neben der Fee, das sind 3, das heißt, man kann 3 Gegenstände, oder anders gesagt, man kann Gegenstände beschwören, die insgesamt 3 Machtpunkte kosten, weil es ist dann natürlich auch so, wenn man etwas Größeres beschwört, zum Beispiel auch stärkere Monster, die für einen kämpfen, dann kosten die mehr Energie. Und man kann halt immer nur 3 gleichzeitig da haben. Es wird sicher später mehr, also davon gehe ich zumindest aus. Und das heißt, man muss immer so ein bisschen abwägen. Hole ich mir jetzt 3 kleine Monster oder hole ich mir einen wirklich starken? Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, wie das zusammenspielt.
Ihr könnt also am Anfang noch nicht die ultimative Bettenburg bauen?
Nein, man hat eben nur 3 Betten und wenn man das 4. Bett platziert, verschwindet das 1. Auch das ist natürlich bei Rätseln relevant, weil ich kann nicht unendlich stapeln, weil irgendwann verschwindet das halt drunter und dann fällt natürlich erst wieder alles um. Das ist eine gewisse Spielerei, ja. Da muss man ein bisschen hin und her gehen. Trotzdem, um noch ganz kurz zu den Kämpfen zu gehen, das war auch für mich so ein bisschen der Kritikpunkt. Das macht das Kämpfen natürlich sehr passiv. Ja, also das ist, man beschwört die Monster und dann kann man ihnen sagen, indem man die ins Ziel nimmt, greift doch bitte den Gegner an. Aber das ist es auf gewisse Art und Weise am Anfang schon. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das funktioniert für mich jetzt nicht hundertprozentig. Ich kann mir natürlich auch einen Topf beschwören und auf Gegner draufschmeißen oder was auch immer. Aber im Endeffekt soll man ja doch ein bisschen seine Armee kämpfen lassen. Aber da steht man halt daneben und gibt ihnen ein bisschen Anweisungen und ärgert sich drüber, wenn sie an irgendwelchen Kanten hängen bleiben, was sie leider auch tun. Also da habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht ganz so rund. Es gibt aber dann, und das ist halt gegen Ende dieser Session, da bekommt Zelda tatsächlich Zugriff auf ein Schwert. Ich sage jetzt nicht wie, ich sage jetzt nicht was für eins. Und da kann sie sich kurze Zeit, und das hat sie auch nur so einen kurzen Energiebalken, in eine Schwertkämpferin verwandeln und das Schwert selber einsetzen. Und das ist dann schon auch befriedigend, wenn man weiß, so, ich muss jetzt den Gegner an einen Punkt bringen, wo es sinnvoll ist, auf das Schwert zu wechseln und selber hinzuhauen. Das habe ich nur ganz kurz eben am Schluss gesehen, aber ich habe mir gedacht, okay, dann nimmt es den richtigen Weg und darum möchte ich das auch da sagen, weil davor habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht der stärkste Teil, aber in der Mischung könnte das schon ganz gut aufgehen.
Jetzt muss man dazu sagen, du warst nicht allein bei Nintendo, es war eine 2. Journalistin dort, aber du hattest auch deine Tochter mit. Ja,
ja, das stimmt.
Die hat zugeschaut, hat selbst mitspielen können, das weiß ich jetzt nicht, aber was hat sie davon gehalten? Weil es ist doch, glaube ich, ein Spiel, was vom Grafikstil und vom ganzen Aufbau durchaus auch für Kinder geeignet sein könnte, vor allem, wenn man weiß, deine Tochter, die hat doch einige Zelda-Erfahrungen schon.
Ja, Zelda noch weniger, da hat sie mir teilweise zugeschaut, aber sie spielt natürlich sehr viel Mario und so weiter und Mario Party und so weiter hat sie da gespielt. Und ich muss sagen, sie hat, es war wirklich so, dass sie mir teilweise gesagt hat, jetzt gib mir endlich den Controller wieder, ich will spielen. Also es war wirklich so, dass das ein bisschen so der Kampf war, wo ich gesagt habe, du, ich muss das auch im Zeitlimit durchspielen, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen und Sachen einsammeln. Aber sie war schon extrem fasziniert und natürlich Zelda als weiblicher Protagonist ist für ein Mädchen natürlich ein Riesenpunkt. Ja. Also das ist, sie hat zu mir vorher noch gesagt, sie findet Link halt immer ein bisschen doof, weil Link ist halt ein Bursch. Aber mit Zelda als Mädchen, da ist sie sofort drin und auch grafisch natürlich total passend. Ich fand es jetzt auch von dem, wie es präsentiert wird, wie die Kämpfe funktionieren. Wir sind da eben wieder in diesem klassischen stilisierten Look zurück. Und das fand ich jetzt, also sie ist 7 für alle, die so die Referenz da haben wollen, das fand ich vollkommen okay. Und es ist auch schon so, dass sie jetzt schon gesagt hat, das Spiel will sie unbedingt spielen, wenn es dann einmal da ist. Also ja, da mache ich mir gar keine Illusionen, dass das wahrscheinlich das erste Zelda sein wird, das sie durchspielt.
Sehr fein. Sind wir gespannt. Vielleicht gibt es einen zweiten Meinungskasten da beim Review.
Ja, schauen wir mal, wie das dann ausschaut. Aber ja, also für sie war es auf jeden Fall faszinierend. Aber ich habe halt ein bisschen damit gekämpft. Ich habe mir auch nachher anhören dürfen, ich habe den Controller zu oft weggenommen. Aber wie gesagt,
das verstehe ich.
Ging unter diesen Umständen einfach nicht anders. Aber ja, also ich habe diese Faszination gemerkt und ich habe mir auch gedacht, das ist sicher ein schönes Spiel für eben auch Eltern mit Kindern, die jetzt sagen, ich will da jetzt reinspielen, ich will denen ein bisschen dieses Gameplay zeigen, weil es halt doch eben nicht so kampflastig ist, weil beim Kämpfen merkt man schon, da wird es dann ein bisschen hektisch, aber die Rätsel, warum nicht? Warum soll ich die Rätsel nicht machen wie mit einem Kind? Also das sehe ich überhaupt kein Problem. Das ist auch harmlos genug von dem, auch die Story, was man so gesehen hat, ist harmlos genug. Da haben wir jetzt noch gar nichts drüber erzählt, aber es ist auch nicht so relevant. Also Zelda muss die Welt retten und muss Link finden und es sind irgendwelche komischen Spalten aufgegangen und die muss sie schließen. Ende der Story, so bis jetzt, ohne jetzt großartig
Spoiler-Territorium
zu gehen.
Da brauchen wir jetzt nicht viel, weil.
Genau. Und das sind alles Dinge, die habt ihr gesehen, wenn ihr den ersten Trailer gesehen habt. Also genau. Das ist
die Ankündigung, also keine.
Ja, die Ankündigung ist auch sicher der Anfang gewesen. Wie gesagt, wir haben den Anfang jetzt nicht gesehen, aber das also ist sicher ein Teil von dieser Intro-Sequenz, die ich jetzt auslassen habe.
Ich glaube, also bei der Ankündigung sieht man, dass halt Link gegen Ganon antritt, um Zelda wieder mal zu retten. Und das geht auch so einigermaßen gut, aber dann kommt halt dieser Spalt und er wird hineingerissen und Zelda muss ihn retten.
Genau, also das ist, wie gesagt, ich meine, Zelda war ja jetzt nie ein massives Storyspiel, ja, also das ist es ja nie gewesen, aber ja, das ist, ich glaube, man kann es so wunderbar zusammenfassen.
Und ja, also ich glaube, das ist jetzt auch jetzt kein großer Spoiler, als andere, alle Wendungen und was es noch geben wird, die verraten wir nicht, außerdem wissen wir viele nicht, weil wir haben erst rund eine Stunde gespielt. Du hast dich schon angesprochen, wie wir auch über deine Tochter gesprochen haben, der Grafikstil ist kindertauglich, orientiert sich natürlich auch technisch ein bisschen an The Legend of Zelda Link's Awakening. Also man hat wieder ähnliche Perspektive, man hat ähnliche Engine mit diesem wirklich knuddeligen Grafikeffekt. Ich kann mich erinnern, wie ich Awakening gespielt habe. Das war eines der ersten Spiele, ist ja auch schon 2019 rausgekommen, Wahnsinn, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird es eigentlich Zeit für einen Switch-Nachfolger. Jetzt haben wir 2024, wir warten noch immer auf den Switch-Nachfolger. Die Switch ist im 7. Jahr. Es kommen noch immer großartige Spiele, wie eben jetzt auch Echoes of Wisdom. Aber wie schaut's da aus technisch? Ja, kommt da die Engine an die Grenzen? Hast du irgendwelche Ruckler gemerkt oder haben sie das nochmal so optimiert, dass das Spiel jetzt auf alle Fälle mal sauber läuft?
Also ich habe das Gefühl, dass es sauberer läuft, was vielleicht auch daran liegt, dass sie es von den Abschnitten jetzt besser optimiert haben, weil es gibt einfach nicht diese Bereiche, wo extrem viel Gegner rumlaufen und das war ja oft so der Punkt, wo es dann so kritisch worden ist und es sind Indoor sind es einfach kleinere Abschnitte, wo man schneller wechselt. Das heißt, da hat die Engine weniger zu tun. Und draußen war es jetzt nicht so gegnerlastig. Schon auch offener, also nicht so ganz stark in diese einzelnen Räume unterteilt, wie diese ganz alten Zelda-Spiele oder auch das Original von Link's Awakening ja war. Und ich glaube, deshalb ist es mir deutlich runder vorgekommen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Engine da jetzt irgendwie großartig ansteht, obwohl es natürlich damit leben muss, dass man Dinge sammelt, Dinge umstellt, eine Physik-Engine laufen muss, die das alte Spiel sicher nicht gebraucht hat. Man muss sich halt anschauen, was passiert dann wirklich, weil man viel mehr Energie hat und viel komplexere Dinge hinstellen kann. Also wir wissen ja auch, die 3D-Zelda in letzter Zeit konnte man ja ziemlich an die Grenze bringen, indem man einfach wahnsinnige Dinge baut und konstruieren konnte. Und das wird halt, ja, also das muss man sich halt anschauen, wie das dann an dem Punkt wird. Aber jetzt im Intro, muss ich sagen, ist es eigentlich sehr schön gelaufen.
Gibt es sonst noch Dinge, die dir aufgefallen sind? Ja, wo du sagst, eigentlich, das hast du noch nicht gewusst vorher, da warst du verwundert oder so ähnlich.
Naja, das eine, was ich auf jeden Fall eh schon angesprochen habe, aber ich muss es einfach nochmal erwähnen, weil es was ist, was mich irrsinnig gefreut hat, wir haben eine Rückkehr der klassischen Dungeons. Also es gibt dann wirklich diesen Punkt, und das war eben ziemlich der Schluss von der Präsentation oder die hintere Hälfte von dem, was ich spielen konnte, man ist in einem Bereich, den ich wirklich als klassischen Zelda-Dungeon beschreiben würde, wo es wirklich darum geht, Schlüssel zu finden, eine Karte zu finden, wo es Bosskämpfe gibt. Also das fühlt sich einfach an wie das richtig klassische Zelda von damals. Etwas, eine Kritik, die ja oft genannt wurde jetzt an sowohl Breath of the Wild als auch Tears of the Kingdom, dass die Dungeons halt da nicht ganz hinkommen und man sich ein bisschen was Klassischeres erwartet. Ich fand das sehr erfrischend, dass das wieder zurück ist und es fühlt sich halt auch irrsinnig vertraut an. Aber auch da natürlich, auch da merkt man diese extreme Puzzle-Lastigkeit, wo man eben mit den Gegenständen arbeiten muss, aber auch mit, das habe ich auch noch nicht erwähnt, es gibt dann zwei Fähigkeiten von Zelda, die nicht über ihren über Echos funktionieren, sondern wo sie sich mit einem Gegenstand synchron schalten kann und dann, wenn sie geht, verschiebt sie diesen Gegenstand. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Sache ist, sie kann sich an einen Gegenstand koppeln und kann dann seine Bewegungen mitmachen. So kann man zum Beispiel über Abgründe drüber, weil da irgendwo drüber eine Plattform herumfährt, aber man kann nicht drüber springen. Und wenn man sich aber an die Plattform knüpft, dann fährt man mit dieser Plattform rüber. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Feature. Und weil ich springen gesagt habe, das ist für mich vielleicht das Irritierendste, Zelda kann springen. Zelda kann einfach standardmäßig springen, was ja im 2D-Bereich jetzt nicht so üblich war. Also es gab natürlich die Spiele mit der Adlerfeder, also gerade Link's Awakening hat die Adlerfeder, mit der man springen kann, aber da gibt es wirklich einfach einen Knopf, mit dem sie springen kann. Und das hat mich am Anfang unglaublich irritiert, weil ich mir gedacht habe, ja, ich kann da einen Tisch hinzaubern, aber was nutzt mir das? Ich kann ja nicht drauf. Ah doch, ich kann drauf springen. Also das war so ein Aha-Effekt. Fand ich interessant, das jetzt so zu erleben, weil, ja, wie gesagt, springen ist ja nicht unbedingt die starke Seite von Link gewesen.
Ja, spannend, dass sie es mit dem Spiel einführen und ja, weißt du, was einmal da ist, dann wird da wohl Link auch in Zukunft in 2D Zelda springen können, irgendwann.
Ja, ich hoffe, das ist jetzt wirklich der Anfang davon, dass wir wieder mehr 2D Zeldas und halt eben mit ein bisschen einem klassischeren Feeling sehen. Also das ist ja eigentlich ein bisschen das, was ich immer gehofft habe. Wir kriegen die großen 3D Zeldas, die ja jetzt ihren ganz eigenen Stil gefunden haben und da schauen wir mal, wo das jetzt dann hingeht. Also da wissen wir ja noch nicht, was da jetzt kommt und jetzt kriegen wir ein Spiel, von dem ich jetzt mal vermute, das ist jetzt wirklich eine Vermutung, dass es kleiner ist. Also ich glaube, dass das ein deutlich kleineres Zelda ist, so vielleicht nicht nur Link's Awakening, aber auch nicht größer als diese als ein Link to the Past oder sowas, sondern ich glaube, dass das wird ein relativ kompaktes Spiel sein. Aber mit einem klassischen Feeling und dann neuen Ideen. Also das ist halt jetzt ein neuer Ansatz und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt ankommt. Also ich glaube, das hat jetzt wirklich die Chance, da auch wieder einen ganz eigenen Teil des Fandoms anzusprechen. Und ja, wie gesagt, andere werden sich wahrscheinlich denken, dieser reine Puzzle-Fokus, dieses, wo ist meine Action hin, das liegt mir gar nicht. Also es wird vielleicht ein umstrittenerer Eintrag sein, aber ich glaube, Mir macht er auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil er, also das war so ein Spiel, das wollte ich jetzt nicht aufhören, sondern da wollte ich einfach weiterspielen.
Was ist heute nicht unumstritten? Ja.
Es ist nicht.
Siehe und höre den ersten Teil dieses Podcasts. Ja. Was spannend ist, wenn man sich genau anschaut, das letzte Solo 2D Zelda war ja A Link's Between Worlds. Mhm. 2013, war aber trotzdem bei der letzten Konsolengeneration. Sie schaffen es trotzdem, jede Konsolengeneration zumindest ein 2D-Zelda herauszubringen. Weil das war ja im 3DS und am 3DS, der direkt rauskam. Ne?
Ja,
das war ziemlich am Anfang der 3DS-Ära, also nicht Starttitel, aber ziemlich am Anfang. Und jetzt haben wir die Switch, die ja quasi auch vom 3DS ein Nachfolger ist, nicht nur von der Wii U.
Ja, nein, es stimmt schon, du hast vollkommen recht. Ich habe gerade dazwischen überlegt, ob es auf der Wii U einen 2D-Zelda-Teil gab. Da glaube ich
keinen neuen. Aber es gab Triforce Heroes.
Stimmt, ja. Also die schon, aber die zähle ich irgendwie.
Genau.
Das ist auch Hype.
Multiplayer-Titel halt. Ja.
Ja. Ja, also es ist eh schön, dass sie es bringen. Also ich habe es ja ein bisschen befürchtet, dass man das jetzt ein bisschen fallen lässt, weil auch Zelda halt schon gewaltig gewachsen ist und die natürlich dementsprechend viel Zeit brauchen. Aber ich glaube halt schon auch, dass das jetzt ein Spiel ist, das sie verhältnismäßig schnell zusammengestellt haben, wo man es aber nicht merkt. Also das ist jetzt kein Kritikpunkt, dass das ein schnell erstelltes Spiel ist, sondern ich glaube, das ist einfach ein kleineres Angebot für Leute, die sagen, ich will jetzt eh nicht 100 Stunden investieren, weil ich glaube, das wird einfach kein 100-Stunden-Spiel.
Ich glaube halt, das ist... Das eine ist, Link's Awakening war sehr erfolgreich, auf der Switch auch, also das Remake. Und das zweite ist, sie haben ja damals, wie die Switch angekündigt wurde, haben sie ja gesagt, okay, es kommt kein 3DS-Nachfolger, es kommt kein Wii U-Nachfolger, sondern es kommt halt ein gemeinsamer Nachfolger, die Hybrid-Konsole. Und einer der Gründe, die sie angeführt haben, war ja auch, dass sie es nicht geschafft haben, in der Generation der Wii U und 3DS beide Systeme mit ausreichend eigener Software auch versorgen zu können. Selbst wenn sie mit Partnern zusammengearbeitet haben, es gab immer diese Löcher, bis zum Schluss, vor allem auch auf der Wii U. Ja, und das haben sie ja wirklich eingehalten. Das muss man ihnen wirklich lassen. Ja, wir haben ja schon gesagt, die Switch 7. Jahr. Und sie schaffen es jetzt auch im 7. Jahr, jedes Monat Software irgendwie rauszuzaubern und durch die Bank auch gute. Und ich glaube halt, dass jetzt Legend of Zelda Echoes of Wisdom eigentlich die Generation der Handheld-Spiele ist. Auch das, so wie du jetzt zuerst gesagt hast, ein kleineres und so weiter, dass du das nicht negativ meinst, auch das meine ich jetzt nicht negativ, aber es ist auch ein Spiel, das du wunderbar im Handheld spielen kannst, unterwegs spielen kannst, weil es einfach ein kleineres Zelda ist und 2D sich ja einfach auch besser dafür eignet.
Ja, ganz sicher. Also das da bin ich mir sogar sicher. Ich glaube auch, dass es 2D ist, auch für auch eine jüngere Generation ein bisschen leichter ist, weil die 3D-Zelda schon ein ganz anderes Commitment und eine ganz andere Wahrnehmung und Steuerung erfordern. Also auch da, ich glaube einfach, das ist schon leichter. Wobei die Steuerung nicht ganz ohne ist. Also ich habe schon festgestellt, sie ist gar nicht so schwach beladen. Also ich bin da schon auch mit meiner Tochter dort gesessen und habe dann erklärt, so das Halten, das Schieben, das ist irgendwo auf den Schultertasten. Also es ist schon ordentlich geladen, die Steuerung. Also so harmlos ist es dann auch nicht.
Sehr fein. Ja, Florian, es gibt auf Shock 2 auch ein Preview von dir zum Nachlesen und natürlich, so viel können wir verraten, wird es dann auch im Umfeld des Release ein Review geben. Und da bin ich sehr gespannt, ob das ganze Spiel dann das halten kann, was du da jetzt nicht versprochen hast. Das hat Nintendo versprochen, indem sie es dir gezeigt haben. Aber das klingt ja wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, du hast es gut auch analysiert. Das wird nicht das Lieblings-Zelda wahrscheinlich von jedem sein, ja, weil jeder sucht sich ja immer etwas Bestimmtes. Ja, und es gibt ja auch genug, die sagen, die letzten zwei großen 3D-Zeldas waren das Um und Auf, ja, und Gott sei Dank geht man in die Richtung. Das ist ja, wer im Shock 2 Forum unterwegs ist, weiß, da wurde ja schon ein paar Mal heftig diskutiert, ist ja auch gut so. Und das Schöne ist, und ich glaube, das ist ja auch das, was jetzt so als Schlussbogen gesagt werden kann, es ist schön, dass Nintendo beide Lager weiterhin bedient und gute Spiele rausbringt.
Ja, und auch da vielleicht noch so eine kurze Abschlussanekdote. Ich habe ja schon erzählt, ich war mit einer anderen Journalistin dort und die hat halt erzählt, sie kommt eigentlich nur von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom und hat jetzt als Vorbereitung kurz in Ocarina of Time reingespielt. Und hat halt dann auch gesagt, naja, für sie ist das einfach schon völlig alt. Und ich bin dann da gestanden und gesagt, ja, für mich sind so die quintessentiellen Titel sind so Super Nintendo-Ära und Gameboy-Ära. Und eben natürlich auch Ocarina. Und da hat man schon diesen Generationensplit ein bisschen gemerkt. Und trotzdem, das muss man vielleicht auch da einfach betonen, wir hatten beide unglaublich viel Spaß mit diesem Spiel. Also das ist vielleicht das Schöne. Man kann wirklich viel Spaß damit haben, zumindest mit diesem ersten Abschnitt. Schauen wir mal, wie es dann wird, wenn man mehr spielt. Das, wie gesagt, können wir nach diesem Preview einfach nicht sagen, aber ich habe da großes Vertrauen. Ich glaube, da ist was für jeden drin, aber man muss halt feststellen, ist es das, was ich von Zelda will, oder suche ich mir einfach was anderes? Will ich eigentlich diese Riesenspiele wie Tears of the Kingdom, Breath of the Wild mit einer viel offeneren Welt, mit viel mehr Möglichkeiten, in 3D natürlich, mit einem viel stärkeren Action-Fokus? Das ist dann vielleicht nicht euer Spiel. Also da werdet ihr mit Echoes of Wisdom vielleicht eher dann nicht so glücklich sein. Aber wie gesagt, ich kenne auch genug Leute, die wahrscheinlich schon in dem Moment jubeln, wie ich das erste Mal Dungeons gesagt habe. Auch da schöne Grüße ans Shock 2 Forum.
Legend of Zelda Echoes of Wisdom erscheint am 26. Februar 2024.
September. Florian, 26. September, nicht Februar.
Februar habe ich gesagt.
Du hast Februar
gesagt. Wie komme ich jetzt auf Februar?
Ja, keine Ahnung.
Man könnte glauben, da kommt eine neue, nein, kommt nicht leider, aber.
Man könnte glauben, bis dahin haben sie es angekündigt vielleicht. Ja.
In der Gegend. Okay. Es kommt am 26. September auf alle Fälle, also in Kürze. Ihr braucht nicht mehr so oft schlafen gehen, bevor das neue Zelda bei euch ist. Florian, vielen Dank für deinen Besuch bei Nintendo.
Gerne.
Und für das schöne Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.